Medienforum Münster.
That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast.
Hallo, Antenne Antifa hier. Hallo, Antenne Antifa hier. Mein Name ist Detlef Lorbeer. Mit mir im Studio gleich Carsten Peters. Wir haben heute folgende Themen für euch. Einmal das AfD-Büro in der Leostraße existiert nicht mehr. Die AfD hat auch noch einen schönen internen Streit. Das haben wir als Thema. Und wir erinnern einmal daran, was am 9.11.1938 in Münster passierte und befassen uns dann auch nochmal etwas ausführlicher mit der Person Austermann, dem ehemaligen Oberstadtdirektor der Stadt Münster. Und dann ist jemand bei uns im Studio zu Gast, nämlich Thomas Billstein, und wir stellen sein Buch vor, Kein Vergessen, Todesopfer rechter Gewalt in Deutschland nach 1945. Ja, das sind die Themen unserer Sendung heute. Gleich nach der Musik starten wir mit dem Thema AfD-Büro. Und jetzt hört ihr Liam Lynch mit seinem Lied United States of Whatever.
Whatever. I went down to the beach and saw Kiki. She was all like, and I'm like, whatever. And this chick comes up to me and she's all like, hey, aren't you that dude? And I'm like, yeah, whatever. So later, I'm at the pool hall and this girl comes up and she's all like, and I'm like, yeah, whatever. Cause this is my United States of whatever. And this is my United States of whatever. This is my United States or whatever. And then it's 3 a.m. I'm on the corner wearing my leather. This dude comes up and he's like, hey, punk. I'm like, yeah, whatever. Then I'm throwing dice in the alley. Officer Leroy comes up and he's like, hey, I thought I told you. And I'm like, yeah, whatever. Then up comes Zaffo. I'm like, yo, Zaffo, what's up? He's like, done. I'm like, that's cool. Cause this is my United States or whatever. And this is my United States or whatever.
So, Antenne Antifa mit dem ersten Thema, nämlich das AfD-Büro in der Leostraße 16 ist Geschichte. Nach der Kommunalwahl am 13. September sind die Sitze der AfD im Stadtrat halbiert. Also der Martin Schiller ist nur noch alleine dort. Und die Einnahmen haben sich so weit verringert, dass dieses Büro dort nicht mehr gehalten werden kann. Also erfolgte der Auszug, wie wir schon aus der WN erfahren haben.
Ja, das ist insofern natürlich auch bemerkenswert, weil der AfD damit hier in Münster und damit auch für die gesamte Region ein wichtiger Stützpunkt und im Grunde die örtliche Zentrale für ihre Arbeit, wollte ich schon sagen, ich meine natürlich für ihre Hetze und ihre Hassverbreitung, fehlt. Denn wie den Presseberichten zu entnehmen war, hat auch der Bundestagsabgeordnete Dr. Michael Espendiller, der dort ebenfalls Mieter war, sein Büro aufgegeben und hat dies nach Presseangaben offenbar still und leise verlassen. Das heißt, immer unter der Voraussetzung, dass sich da nichts Neues mehr tut, ist es so, dass der AfD tatsächlich ihr Büro abhanden gekommen ist. Espendiller soll nach Presseberichten auch in Reken ein Wahlkreisbüro aufgegeben haben. Insofern ist die AfD hier, was natürlich ausdrücklich zu begrüßen ist, vollständig auf dem Rückzug. Man kann das so treffend formulieren. Die Infrastruktur ist weg, ein Mandat ist weg und auch eine Menge Geld ist weg, mit dem die AfD ihre politischen Aktivitäten finanziert hat. Und das ist, denke ich, eine rundweg gute Nachricht. Zu danken ist in diesem Zusammenhang der Südviertel-Initiative Keine Nachbarschaft mit der AfD, die einmal im Monat, an jedem ersten Donnerstag, eine Mahnwache vor dem Gebäude an der Leostraße organisiert hat und immer wieder auch mit einzelnen Aktionen darauf hingewiesen hat, dass es dieses AfD-Büro in dem Viertel gibt und immer auch konsequent dagegen mobilisiert hat und informiert hat.
Ein Stützpunkt, der dann der Partei AfD immer noch geblieben ist, ist dann das Ladenlokal, was ja Martin Schiller betreibt in der Warndorfer Straße. Das muss man auch noch dazu sagen, ne? Dort hat er ja seine Firma.
Ja, genau. Dieses Ladenlokal ist ja immer wieder auch für AfD-Aktivitäten auch genutzt worden. Dort konnte man zum Beispiel, wie Berichten zu entnehmen war, auch die Karten für den AfD-Neujahrsempfang jeweils abholen. Also insofern ist dieses Ladenlokal auch für AfD-Aktivitäten genutzt worden.
Also die gesamte Infrastruktur ist noch nicht weggebrochen, aber ein wichtiger Teil ist nicht mehr vorhanden.
Die offizielle AfD-Struktur, nennen wir es mal so. Die offizielle AfD-Struktur ist weggebrochen.
Ja.
Genau, weil dieses Büro ja auch einen Versammlungsraum enthielt, wo die AfD eben auch regelmäßig Veranstaltungen durchgeführt hat. Auch das ist weg. Das heißt, auch hier wird man eben gucken müssen, wohin sich mögliche Aktivitäten gegebenenfalls verlagern.
Ja, und jetzt beschäftigen wir uns gleich noch in einem zweiten Teil mit den Streitigkeiten, die es in der AfD wohl auch noch gibt. Sehr interessant.
Chillen auf dem Sofa, teilen. repariert.
Er ist kaputt, kaputt, kaputt repariert. Was früher grad so lief, ist jetzt total zerstört. Kaputt, kaputt, kaputt repariert. Oh, was hab ich bloß getan, es hat doch grad noch funktioniert.
Und das war Kommando zurück mit kaputt repariert.
So, dann geht's jetzt in dem zweiten Teil um interne Streitigkeiten, die jetzt scheinbar auch sehr offen ausgetragen werden. Also es ist zumindest alles Mögliche in der Presse, vor allem in der WN in Münster zu lesen, was intern an Streitigkeiten läuft. Einmal im Kreisverband beziehungsweise auf der Kreisverbandsebene in Münster und dann auch übergeordnet mit dem Bezirksverband. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Verflechtungen. Hier vor Ort hat sich nämlich dieser Martin Schiller mit dem Richard Mohl zum Beispiel zerstritten. Und Richard Mohl ist gar nicht mehr Parteimitglied, aber sie haben trotzdem zusammen eine Ratsfraktion gebildet, nachdem sie sich doch wieder zusammengerauft hatten, weil die Wahlergebnisse der AfD bundesweit ja viel zu gut waren. Da hat Richard Mohl sich wohl gesagt, er macht da trotzdem noch weiter. Ja, und jetzt ist Martin Schiller da alleine im Rat für die AfD. Aber es gibt großen, großen Streit zwischen den beiden.
Ja, also nach dem Dichter Friedrich Schiller möchte man wohl sagen Kabale und Hiebe. Etwas verändert sozusagen. Der ehemalige Ratsherr Mohl, inzwischen ist das ja nicht mehr, und Schiller sind offenbar vollständig zerstritten, korrespondieren über Anwälte und gegenseitigen oder mit Unterlassungserklärungen gegeneinander. Die beiden haben sich also zerstritten, streiten sich rechtlich miteinander. Der eine wirft dem anderen vor, dass E-Mail-Postfächer geknackt worden sind. Schiller warf Mohl vor, Daten unrechtmäßig an sich genommen zu haben. Also auf jeden Fall, wenn man so will, ja, echte Streitigkeiten unter Rechten. Hinzu kommt, dass es nochmal einen Konflikt zwischen dem örtlichen AfD-Verband und dem AfD-Verband Bezirk Münsterland gibt, wo offenbar Dossiers über einzelne AfD-Aktive angefertigt worden waren. Unter anderem ein mehrseitiges Dossier über die Person Martin Schiller, das auch für AfD-Kreise keineswegs positiv ausgefallen zu sein scheint, der Presse zugespielt worden ist und die wiederum hat darüber dann ausführlich auch berichtet.
Und interessant ist ja in dem Fall eigentlich auch, ne, derjenige, der in diesem Bezirksverband bestimmt ist, war ein früherer Gegenspieler von Martin Schiller, der vorherige AfD-Kreisverbandsvorsitzende, genau. Helmut, genau. Birke.
Genau, und auch im Kommunalwahlkampf hatten sich diese unterschiedlichen AfD-Gremien kräftig behakt. Der Bezirksverband hatte ja versucht, die Ratsreserveliste der örtlichen AfD zu kippen, beziehungsweise dafür zu sorgen, dass der Kandidat Leschig von dieser Liste verschwindet, was bei Erfolg dieser Maßnahme zur Folge gehabt hätte, dass die gesamte Liste ungültig gewesen wäre, also kein AfD-Mitglied dann den Einzug in den Rat hätte halten können. Also insofern ist das schon, es ist erfreulich zu beobachten, wie diese extrem rechte Partei sich, nachdem sie vom Wähler abgestraft, von den Wählerinnen und Wählern abgestraft worden ist, nun selbst zerlegt und im Grunde aber auch zeigt, was für Charaktere unter dem Dach dieser Partei Raum und Betätigungsfeld gefunden haben. Wir haben im Grunde ja immer regelmäßig über die Entwicklung dieser Partei, dieser extrem rechten, rassistischen Partei berichtet. Uns kann der Ablauf dieser Dinge nicht verwundern. Bei den handelnden Akteuren waren eigentlich solche Vorgehensweisen absehbar, die dann eben, wie gesagt, auch nicht verwundern. Dass dies allerdings so drastisch und mit einer solchen Härte von sich geht oder abgeht, ist sicherlich in der Tat bemerkenswert, aber bei den handelnden Personen eigentlich auch nicht wirklich verwunderlich. Gleichwohl hat es sich durchaus gezeigt, dass die AfD auch nach solchen Streitigkeiten immer auch wieder handlungsfähig wurde. Und insofern ist natürlich weiterhin Wachsamkeit geboten, was die Aktivitäten der AfD anbelangt. Und man darf mal abwarten, wer dann als Sieger sozusagen aus diesen Auseinandersetzungen hervorgeht. Wir werden das auf jeden Fall weiterhin im Auge behalten und weiter kritisch begleiten und beleuchten. Was es sicherlich nicht ist, ist eine Auseinandersetzung zwischen vermeintlich gemäßigten und vermeintlich radikalen Kräften in der AfD, sondern es sind Machtkämpfe innerhalb einer extrem rechten Partei. Und da tut sich also, was die Inhalte angeht, wenig. Bemerkenswert noch eine Entwicklung, die recht aktuell ist, und zwar der NRW-Landesverband der AfD stellte eine größere Summe für eine Veranstaltung mit Björn Höcke in Höxter, also hier in Nordrhein-Westfalen, zur Verfügung. Das Bemerkenswerte daran ist, dass sich der NRW-Landesverband stets als in Anführungszeichen vermeintlich gemäßigt versucht hat darzustellen, also eben genau wieder diese bürgerlich-konservative Karte hat versucht zu ziehen. Aber spätestens mit dieser Entscheidung sollte klar sein, dass es diese Unterschiede zwischen gemäßigt und radikal eigentlich nicht gibt. Die AfD ist in ihrer Gesamtheit eine extrem rechte, rassistische und eben auch völkisch-nationalistische Partei. Und ein weiterer Beweis ist eben durch diese finanzielle Unterstützung des AfD-Landesverbandes für diese Veranstaltung mit Höcke in Höxter erbracht.
Gut, genau. Und gleich befassen wir uns im nächsten Thema mit dem 9.11.1938 in Münster.
Und jetzt hört ihr Fanny van Dunn mit Depressive Hypochonder.
Städten. Es wird Frühling auf dem Land, die verliebten Pärchen rennen um die Ecke Hand in Hand. In den Parks auf bunten Bänken blinzeln sich die Renner zu, Songs von damals auf den Lippen spielen sie langsam blinde Kuh. Viele Leute tragen Hüte, da sind vorne Herzen drauf. Fragst du sie, wo habt ihr die her? Sagen sie Winterschlussverkauf. Depressive Hypochonder auf dem Weg zum Augenarzt stoßen sich den Fuß und denken gleich, das war's, das war's, das war's. Auf dem Weg ins Büro findet Monika ihr wahres Ich. Das Fenster vom Taucherladen funkelte im hellen Licht. Und der Schrottplatz Peter faxt den Geist der Lamborghinis an. Und die Lamborghinis funken, Peter, du bist unser Mann. Viele Leute tragen Hüte, da sind vorne Herzen drauf. Fragst du sie, wo habt ihr die her? Sagen sie Winterschlussverkauf. Depressive Hypochonder auf dem Weg zum Augenarzt stoßen sich den Fuß und denken gleich, das war's, das war's, das war's. Und die Regenwälder atmen auf, die liebe Sonne lacht durchs Ozonloch, weil der Kanzler in Brasilien Urlaub macht. In den Bars, da rollt der Rubel von Petersburg bis Sofia. Und der Papst bläst auf dem Goldkamm, alle Engel sind schon da. Viele Leute tragen Hüte, da sind vorne Herzen drauf. Fragst du sie, wo habt ihr die her? Sagen sie Winterschlussverkauf. Depressive Hypochonder auf dem Weg zum Augenarzt stoßen sich den Fuß und denken gleich, das war's, das war's, das war's.
Merci. Ja, jetzt befassen wir uns mit dem 9.11.1938 in Münster. Früher wurde der Tag ja als Reichskristallnacht bezeichnet. Das muss man vielleicht mal auch erklären, weil eben das Glas auf der Straße lag. So wurde das im Volksmund dann eben als Reichskristallnacht bezeichnet. Heutige Bezeichnungen gehen eher in Richtung Novemberpogrome oder Reichspogromnacht. Ja, dieser Begriff Reichskristallnacht wird immer eher als besonders euphemistisch bezeichnet, also etwas, was positiv verschleiert oder verharmlost sogar, ne? Aber hat sich halt damals auch im Volksmund so gebildet, dieser Begriff. In Münster hatte das natürlich auch Auswirkungen und war im Endeffekt ein Vorlauf zu den danach kommenden Massenvernichtung der und den Deportationen und der dann folgenden Massenvernichtung
der jüdischen Bevölkerung Deutschlands und Europas.
Jetzt mal im Einzelnen.
Also die Nazis waren am Abend des 9. November hier in Münster bereits auf der Straße, weil sich nämlich zum 15. Mal der gescheiterte Hitlerputsch vom Jahr 1923 jährte. Der wurde jedes Jahr mit einem Fackelzug durch die jeweiligen Städte begangen, wurde daran erinnert. Es wurden dann auch, das war hier in Münster dann auch so, wurde halt gefeiert, dass neue Mitglieder in die SS aufgenommen worden sind. Und eigentlich sollte dann, jedenfalls in der offiziellen Lesart, der Abend dann um 23 Uhr mit dem Fackelzug vor dem Prinzipalmarkt und der Vereidigung der neuen SS-Männer beendet sein. Doch gegen 23.30 Uhr hat dann im gesamten Bereich ein Fernschreiben der NSDAP-Parteispitze die Stadt erreicht, in der angeordnet wurde, ein Pogrom gegen die jüdische Bevölkerung durchzuführen. Als Anlass diente die Ermordung eines deutschen Botschaftsmitarbeiters in Paris durch einen jungen Menschen jüdischen Glaubens. Und darauf setzte sich dann unmittelbar um 23.30 Uhr ein Mob in Bewegung aus Einsatzgruppen von SA und SS, die kurz nach 23.30 Uhr die Synagoge in Brand setzten. Also auch hier muss davon ausgegangen werden, dass das natürlich eine vorbereitete Aktion war. Die Einsatztruppen von SA und SS haben nur darauf gewartet, auf den Zeitpunkt, um loszuschlagen. Neben der Synagoge wurden auch jüdische Geschäfte, Häuser und Wohnungen zerstört, geplündert, jüdische Menschen misshandelt, verprügelt, verschleppt. Und das eben unter den Augen auch vieler Münsteraner, vieler Mitbürgerinnen und Mitbürger, die so die Quellen teilnahmslos und tatenlos zusahen. Das zieht sich dann durch die ganze Nacht hin. Gegen Mitternacht trifft die Feuerwehr an der Synagoge ein und versucht zu löschen. Es ist allerdings so, dass von den Tätern ein Großteil ist in Zivil gekleidet, etliche auch in Uniformen. Dann die Feuerwehr von diesen angegriffen wird und diese an der Löschung der Synagoge gehindert werden. Auch das sicherlich ein bemerkenswerter Vorgang. Die Feuerwehr möchte ihrer eigentlichen Aufgabe nachkommen und einen Brand löschen. Und sie wird von dem aufgebrachten Nazi-Mob daran gehindert. Einige Feuerwehrleute werden sogar verprügelt und mit dem Tode bedroht. Und gegen Mitternacht wird dann auch die Feuerwehr durch die Polizei über die Anordnung der NSDAP-Zentrale in Kenntnis gesetzt. Die Feuerwehren, so die Anweisung, sollen die Synagogen brennen lassen und lediglich verhindern, dass weitere Gebäude in Mitleidenschaft gezogen werden. Das hat die Feuerwehr dann auch gemacht. Als Beweis für ihr Verbrechen haben sich dann SA und SS-Mitglieder dann vor der zerstörten Synagoge am nächsten Tag auch noch ablichten lassen. Das war also tatsächlich dann die Hölle, die hier losbrach in Münster damals. Vielleicht auch noch interessant oder wissenswert, dass eben es am Tag danach auch noch weiterging. Also am Tag danach wurde das Kaufhaus Feibes in der Innenstadt geplündert und parallel die entstandenen Schäden aus der Nacht beseitigt. Für die Schäden mussten die Juden übrigens selbst aufkommen, also die Opfer und nicht die Täter. Und es kam eben erwartungsgemäß nach dem 9. November 1938 zu einer Auswanderungswelle, weil einfach klar war, als jüdischer Mensch bist du in Deutschland nicht mehr sicher. Die Juden sind vogelfrei. Und die verbliebenen Jüdinnen und Juden wurden dann später aus Münster nach Riga deportiert.
Und jetzt ein kurzes Lied von Fanny van Dannen, Frau am Steuer.
Stand mit einem Brot am Zebrastreifen, es fühlte sich gut an. Ich stand mit einem Brot am Zebrastreifen, es war noch warm und dann hielt sie mit ihrem Auto an und ich blieb einfach stehen. So eine wunderschöne Frau hatte ich noch nie gesehen.
Ich starrte durch die Windschutzscheibe, stand da mit meinem Brot. Ich starrte durch die Windschutzscheibe und sie fuhr wieder los. Sie fuhr einfach weiter, ich sah sie im Profil. Es war ein unbeschreibliches, einmaliges Gefühl. Ich stand mit einem Brot am Zebrastreifen, sie war wirklich fort. Ich stand mit einem Brot am Zebrastreifen, ich stand noch lange dort.
Dankeschön. Ja, und dann gibt es jetzt noch eine interessante Personalie, auf die wir jetzt hier auch kommen können, nämlich den Herrn Austermann, späterer Oberstadtdirektor der Stadt Münster in den 60er Jahren oder bis in die 60er Jahre hinein. Jedenfalls eine Straße ist auch nach ihm benannt. Aber was ist 1938 und danach von ihm zu berichten?
Wer sich heute über Heinrich Austermann informiert, erfährt aus den Büchern, die teilweise noch zu Lebzeiten auch von ihm selbst herausgebracht worden sind, vor allem über seine Tätigkeit nach dem Zweiten Weltkrieg, also über seine Tätigkeit als Stadtdirektor oder Oberstadtdirektor später, der sich um den Wiederaufbau des zerstörten Münsters verdient gemacht hat, der sich, vor allem dessen Frau, aber auch er, sich eben für behinderte Menschen eingesetzt hat und der den Kontakt zu münsterschen Partnerstädten im europäischen Ausland, vor allem in Frankreich, organisiert hat und in Norwegen, wo er als Besatzungssoldat eingesetzt war. Also man erfährt vor allem Tätigkeiten von Austermann nach 1945. Was erst vor wenigen Jahren herausgekommen und bekannt geworden ist, ist die Tatsache, dass Heinrich Austermann bereits als junger Assessor für die Stadtverwaltung Münster gearbeitet hat. Ab Mitte der 30er Jahre war er für die Stadtverwaltung tätig, als Jungjurist. Und er war derjenige, der für die Abwicklung der sogenannten Arisierung verantwortlich war. Nach dem Novemberpogrom 1938 war es ja so, dass jüdisches Eigentum entweder enteignet oder eben zu ganz geringen Preisen verkauft worden war. Verkauft worden war eben an Städte und Gemeinden, aber eben auch von Privatleuten aufgekauft werden konnte, in der Regel zu spottbilligen Preisen. Also die Immobilien wurden unter Wert verkauft, die Juden mussten sie unter Wert verkaufen. Und derjenige, der das hier in Münster organisiert hatte, war eben Heinrich Austermann. In den offiziellen Biografien und den offiziellen Hinweisen fehlte dieser Hinweis bislang. Inzwischen ist das Wissen auch aufgenommen worden. Aber es gab natürlich Gründe, diesen Teil der Biografie von Heinrich Austermann zu verschweigen nach 1945. Und anders als so manche Historiker sind es eben genau diese kleinen Räder, oder anders als manche Historiker meinen, sind es eben genau diese kleinen Räder, diese vermeintlich kleinen Sachbearbeiter, die dann eben vor Ort für die reibungslose Durchführung dieser sogenannten Arisierungen, also eigentlich müsste man konsequenterweise sagen, dieser Enteignungen jüdischen Besitzes gesorgt haben und die dies eben vollstreckten und in die Tat umsetzten. Belegt ist außerdem, dass Austermann sehr zügig Anfang 1939 nach Berlin meldete, dass die Enteignung jüdischen Eigentums vollzogen worden war. Also hier in Münster ist dies offenbar sehr schnell und auch sehr gründlich erfolgt, indem eben die jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger nicht nur entrechtet, sondern eben nun auch ihres Besitzes enteignet bzw. im Grunde betrogen worden waren. Das ist, glaube ich, die richtige Formulierung. Und deswegen ist es so, dass VVN und DGB beantragt haben, die nach Austermann benannte Straße, die Austermannstraße in Dievenbeck, umzubenennen, um eben auf diese Art und Weise die Straße nach einer Person zu benennen und an sie zu gedenken, die eben eine positivere historische Vergangenheit hat und Positiveres für die Stadt Münster geleistet hat als Heinrich Austermann, über dessen Tätigkeit vor 1945 lange geschwiegen worden war und ganz bewusst das nicht thematisiert worden war.
Und jetzt Starcrawler mit Used to Know.
You used to know all the foods you
Antenne Antifa. Und hier ist jemand, der Thomas Bilstein, der hier früher vor 10 Jahren oder vor über 10 Jahren hier bei Antenne Antifa mitgemacht hat. Also allen, die, alle ihr, die ihr das schon länger hört hier, Antenne Antifa, ihr müsstet ihn eigentlich kennen. Der Thomas Bilstein. Damals zusammen mit Lisa Thompson, dann waren wir zu dritt und haben das hier vor über 10 Jahren wirklich gemacht, diese Sendung Antenne Antifa. Und diese gibt es ja schon seit 2001, Anfang 2001, ja. Da warst du aber noch nicht ganz am Anfang direkt mit dabei, ne? Genau, aber so 2005? Ja.
Ich denke schon, ja, denke schon. Ich finde es auch toll, mal wieder hier zu sein. Ist jetzt, wie du gerade schon gesagt hast, 10 Jahre wahrscheinlich her. Krass, die Zeit vergeht und einfach mal so ein Déjà-vu, mal wieder hier ins Mikro zu sprechen. Und war eigentlich eine lustige Zeit damals und ja. Schön, mal wieder im Studio zu sein bei dir, Deadlift.
Ja, super. Genau. Und wir haben auch einen Grund, warum ich dich eingeladen habe, denn du hast ein Buch erstellt. Na, das ist das Buch mit dem Titel Kein Vergessen. Todesopfer rechter Gewalt in Deutschland nach 1945. Herausgekommen beim Unrast, herausgegeben durch den Unrast Verlag Münster. Wann genau ist es herausgekommen?
Also gedruckt wurde es im Oktober und es müsste jetzt, wenn die Sendung läuft, überall in den Buchhandlungen sein. Also Ende Oktober ist es quasi erschienen. Es gab dann so ein paar Problemchen mit der Belieferung der großen Ketten vor allem, aber mittlerweile müsste es überall verfügbar sein und in der Auflage steht Oktober 2020.
Ja, okay. Genau, also eigentlich ein sehr ernstes Thema. Wie bist du denn auf die Idee für das Buch gekommen?
Das ist eine gute Frage. Es fragen auch recht viele. Ich glaube, da muss man ein bisschen länger ausholen. Ich bin jetzt auch schon ein bisschen älter und ich habe mich damals zu den schrecklichen Pogromen Rostock-Lichtenhagen, Hoyerswerda, dann in der Jugendzeit, habe ich die Notwendigkeit gesehen, mich antifaschistisch zu engagieren und habe dann in den 90ern schon so ein Plakat zu Hause gehabt, das den Todesopfern rechter Gewalt gedacht hat. Da waren so, ich glaube, so 30, 40, 50 Namen drauf. Und ich habe mich dann viele Jahre später, ich glaube, als die NSU-Morde enttarnt wurden, habe ich darüber nachgedacht, wie viel das denn mittlerweile wohl sein mögen. Es sind ja traurigerweise natürlich mehr geworden. Und habe ich angefangen, ein bisschen zu recherchieren und habe gesehen, es gibt erstaunlicherweise so gut wie gar nichts publiziert darüber. Und es gibt so ein paar Listen im Internet. Einige Leute haben auf jeden Fall Daten gesammelt, aber die haben voneinander abgewichen und die meisten fingen erst 1990 an zum Wendejahr. Ja, und das war, ich fand es eigentlich traurig, dass da so wenig gedacht wird, so wenig geforscht so wurde. Und dann habe ich angefangen, ich hatte ein bisschen Zeit gehabt, einen kleinen Gedenkkalender online zu machen über einen Twitter-Account. Und so habe ich mich dann über die Jahre ins Thema reingearbeitet.
Ja, und so ein bisschen Nebenprojekt war auch so etwas wie ein Fake-Account für die Gelbwesten in Deutschland. Im Gegensatz zu Frankreich ist in Deutschland ja die Gelbwestenbewegung sehr stark eher rechts unterwandert und ihr habt die gut an der Nase herumgeführt, also du.
Ja, das war also kein Nebenprojekt zu dem Buch, aber es war mal so eine Sache, die ich gemacht habe und genau, es ist dann eigentlich ganz lustiges Projekt gewesen. Ich habe viele da reingelegt, bin sogar, glaube ich, in die Tagesschau gekommen, in den Online-Blog zumindest. Und es hat gut getan, da viele rechtsgesinnte, rechte Menschen doch mal so ein bisschen ja, reinzulegen und in die Irre zu führen.
Hm. Das ist ja dann auch gut, um sich eigentlich von diesem eher schrecklichen Thema des Buches dann ein bisschen abzulenken, andere positive Sachen dann auch daraus zu holen aus dem. Ja, wie lange hast du denn für diese Erstellung des Buches gebraucht und für diese ganze Vorrecherche?
Ich glaube, ich habe ungefähr 1,5 Jahre daran geschrieben. Ich muss natürlich sagen, also viele Daten lagen schon vor. Es gab schon viele Journalistinnen, die dazu geforscht haben. Ich habe überwiegend Fälle zusammengetragen. Es gibt Opferberatungsstellen, da ist viel hinterlegt. Es gibt viele lokale Initiativen, viele antifaschistische Gruppen, die regional dazu geforscht haben. Trotzdem hat es natürlich gedauert. Das Buch hat 350 Seiten fast im Großformat. Und ich habe einen tollen Illustrator gefunden, der nach Möglichkeit, wenn es Bildvorlagen der Opfer gab, die illustriert hat. Und für das ganze Projekt ist sicherlich, ja, ich glaube 1,5 Jahre kann man gut sagen, an Zeit draufgegangen.
Also die Recherche hast du im Endeffekt dann zusammengeführt von unterschiedlichen Sachen. Aber du hast auch Sachen, Einzelfälle dann nochmal recherchiert durch Nachfragen, oder?
Genau, ist auch ein Interview drin zum Beispiel. Ich habe auch, was auch interessant ist, bei 1-2 Fällen festgestellt, dass die eigentlich zu Unrecht einen rechten Hintergrund hatten. Das konnte man aufklären. Aber das ganze Buch ist eigentlich, auch wenn es schon ein recht großes und dickes Werk ist, ja, man könnte sagen Work in Progress, weil es gibt immer wieder, tun sich Sachen auf, immer wieder forschen Lokalinitiativen, finden was Neues raus. Ich bin vor ein paar Wochen angeschrieben worden von einer Initiative aus Ulm. Die haben quasi einen älteren Fall nochmal sehr ausführlich recherchiert mit alten Zeitzeugen und sowas. Also es schlummert noch sehr viel einfach an unaufgedeckten oder unaufgeklärten Fällen.
Also genau, das ist nicht unbedingt gesagt, dass das dann alles
abgeschlossen ist oder fertig.
Ja, also die Suche geht weiter.
Auf jeden Fall, ganz klar.
Ja. Mhm. Okay, also mir ist beim Durchblättern nur irgendwie ein Fall aufgefallen, der direkt so ins Auge stach, irgendwo so jemand, ein ehemaliger SS-Mann, der Mitbewohner im Altenheim wohl eigentlich eher verbal angegriffen hat oder auch leicht körperlich und dieser dann gestorben ist. So.
Richtig, an einem Herzinfarkt
und dann genau. Ja.
Richtig, genau, hast du recht, ja.
Ja, also was waren denn für dich so da die heftigsten Fälle in dem Buch?
Das ist schwer zu sagen. Im Grunde jeder Mensch ist natürlich ein unglaublicher Verlust, der sinnlos getötet wurde. Aber es gibt natürlich einfach Fälle, wo es einfach eine unglaubliche Kaltblütigkeit, wo die Täter wirklich die Gewalt zelebrieren. Und auch, also es gibt einen Fall zum Beispiel, da wurden Opfer quasi in 3 Etappen getötet, zu Tode getreten, zu Tode geprügelt und zwischendurch sind die Täter immer wieder fröhlich tanzen gegangen und sind dann halt wiedergekommen und haben halt irgendwie in 3 Akten ihr Werk vollbracht, ihr Grausames. Und das sind schon so Fälle, da muss man irgendwie zwischendurch auch mal abschalten, weil ist einfach grausam, was man da natürlich alles in den Quellen findet teilweise. Ne?
Ja, also du sagst ja auch, das ist ja dann wahrscheinlich auch eher eine schwierige Sache, diese Darstellung der Gewalt. Also genau, diese Täter zelebrieren die Gewalt scheinbar ja auch als Ausdruck ihrer Lebenseinstellung, ja,
ja.
Und ihrer rechten Ideologie. Und dann ist es natürlich auch schwierig, das passend zu formulieren, kann ich mir vorstellen.
Auf jeden Fall, man muss so ein bisschen die Waage finden. Also teilweise versuche ich das natürlich schon detailliert zu bringen, weil es natürlich auch einfach so passiert ist und auch wichtig ist, diese grausame
Brutalität, diese Menschenfeindlichkeit zu beschreiben. Natürlich sollte man nicht ins zu Explizite gehen. Dafür ist auch meistens auch gar kein Platz, weil jeder Fall ist eigentlich auf einer Seite. Und oftmals liegen auch nicht so ganz detaillierte Schilderungen vor. Es gibt leider auch viele, viele Opfer, die, wo es nur ein paar Sätze gibt. Also es wird versucht, zum Beispiel auch jedes Opfer mit einer Biografie vorzustellen. Das gelang leider nicht immer, ne? Weil natürlich die Datenlage einfach teilweise sehr, sehr lückenhaft ist.
War für dich auch ein Antrieb, das Ganze als ein Nachschlagewerk irgendwie so rassistischer Gewalt, rechtsextremer Gewalt, dann wachzurütteln, das Ganze dann so anzulegen?
Auf jeden Fall. Ne? Das soll die Taten, das soll das, wohin die Ideologie führt, natürlich aufzeigen, abschreckend. Das soll natürlich auch den Opfern gedenken. Ne? Aber natürlich ist es auch ein Stück weit ein Nachschlagewerk. Es ist ja auch versucht, dass jeder Fall, also letztlich stehen auch Täter drin, stehen die Strafen drin oder auch die, ja, wo, in welchen Zusammenhängen bewegen sich Täter. Das sind ja oftmals, haben sie ja eine rechte Karriere hinter sich oder auch sogar nach der Verurteilung, wenn es denn eine gab, haben sie noch weiter beschritten. Und das ist sicherlich ein wichtiges Buch, denke ich.
Okay. Gut, Thomas, vielen Dank für deine wichtige Recherchearbeit hier.
Sehr gerne.
An dem Buch. Und ja. Und nochmal zur Empfehlung. Also das Buch Kein Vergessen. Todesopfer rechter Gewalt in Deutschland nach 1945, herausgegeben vom Unrast Verlag Münster und so auch im Buchhandel erhältlich. Kein Vergessen.
Und vor der Abmoderation noch ein Lied von Fanny van Dannen, Hochhaus.
Ich kam aus dem Haus, da stand es vor mir. Ich fand es sofort wunderbar. Es stand einfach da, so wie es war. Ein Hochhaus mit wehendem Haar. Ich dachte, oh je, jetzt ist es passiert. Jetzt spielt dein Gehirn verrückt. Da sagte das Hochhaus, guten Tag, hat sich zu mir runtergebückt. Hochhaus, Hochhaus, Hochhaus mit wehendem Haar. Hochhaus, Hochhaus, Hochhaus mit wehendem Haar. Es flüsterte, lass uns abhauen an einen einsamen Strand. Da spielen wir beide Volleyball, gib mir deine Hand. Ich habe keinen Ball, sprach ich, und du hast keine Hände. Wie soll das also gehen, da war der Spuk zu Ende. Hochhaus, Hochhaus, Hochhaus mit wehendem Haar. Hochhaus, schade, dass ich so kritisch war.
Dankeschön. Ja, Antenne Antifa ist jetzt am Ende der Sendezeit gleich. Ne? Und wir hätten heute vielleicht schon noch so glatt eine Nachbesprechung machen können von den US-Wahlen, aber wie das dann immer so ist, wir nehmen heute direkt am Wahltag quasi in den USA auf und wissen dann jetzt natürlich noch nicht, wie es ausgegangen ist. Das wird ja dann irgendwann heute Nacht oder wenn wir ganz großes Pech haben, erst viele, viele Tage später. Also wenn die Sendung ausgestrahlt ist, dann wisst ihr wahrscheinlich schon gerade mehr als wir jetzt im Moment der Aufnahme. So ist das manchmal mit dem Bürgerfunk, den man ja immer ein paar Tage vorher abgeben muss, die Sendung. Und dann ist die Produktion immer zu meistens ungünstigen Terminen, wenn es gerade um aktuelle Termine jedenfalls geht. Ja, jedenfalls nichtsdestotrotz, wir machen diese Sendung hier für die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten. Das ist die VVN-BDA. Unsere Internetseite lautet
münster.vvn-bda.de. Nochmal zur Wiederholung, Münster mit UE, also muenster.vvn-bda.de.
Genau, und wir haben eine E-Mail-Adresse, wo ihr Anregungen und Kritik loswerden könnt, direkt bei mir. Und zwar antenne-antifa@web.de. antenne-antifa@web.de.
Als drei letzte Lieder hört ihr oder könnt ihr hören, im Bürgerfunk wird ja die Musik schon mal ein bisschen früher, die Werbung oder die Musik vom Sender schon mal ein bisschen früher hochgefahren. Jedenfalls, ihr habt die Chance. Spätestens bei nrvision.de könnt ihr das auch nochmal nachhören, die ganze Sendung. Jedenfalls drei letzte Lieder hört ihr gleich. Das ist einmal Deichkind mit Bude voll People. Schön lautmalerische Erinnerung auch an das vorangegangene Original, nämlich Beautiful People von Marilyn Manson. Dann kommt das Liedchen von Zweiraumwohnung, Zwei von Millionen von Sternen und Kommando zurück mit Schrödingers Katze.
Mein Name ist Detlef Lorbeer, mit mir im Studio ist hier Carsten Peters und wir verabschieden uns von euch.
Genau, und wünschen noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Sieben, sieben, acht, neun, zehn, zehn, zehn. machte sie gerade los.
Sterben.